SWR 2 Tandem.
Sommerzeit, Fetenzeit, Feierzeit. Wir feiern, was das Zeug hält. Schülerfeten, Abifeten, Studentenfeten, Hochzeiten, Geburtstage, Kindergeburtstage. Einstände, Ausstände, Abschiede, auch Todesfälle, Kommunion, Konfirmation und Kirmes. Wie feiern wir denn? Vorhang auf für den teilnehmenden Beobachter Carsten Otte.
In Küchen stehen und Fluren drängen.
Wie wir feiern. Zu viel kann auch zu wenig sein.
Ist schon wieder Karneval? Wenn ich an die Feste und Feiern denke, die mir bevorstehen, bekomme ich schlechte Laune. Warum eigentlich? Taufen, Konfirmationen und Kommunionen, Hochzeiten und Hochzeitstage, Dienstjubiläen und andere Betriebsfeiern. Hier ein Empfang, dort ein Umtrunk, mal eine Doktorfeier, womöglich eine Wahlparty. So viele Feste, so viel Langeweile. Wann habe ich überhaupt zum letzten Mal so richtig gefeiert, ohne an den nächsten Morgen zu denken? Und Sie? Können Sie sich noch an ein Fest erinnern, das Ihnen wirklich Spaß gemacht hat? Nein? Oder vielleicht doch? Ja, wenn man über die eigene Partybiografie nachdenkt, will man so schnell nicht mehr aufhören. I say disco, you say party.
Disco, disco. Party, party. Wieder nur rumstehen.
Die Einladung kommt per E-Mail, ein 40. Geburtstag. Mit 20 habe ich mit 20-Jährigen gefeiert. 10 Jahre später waren die vielen 30. Geburtstage dran. Im Greisenalter werde ich wohl, wenn es dann noch was zu feiern gibt, meine Greisenfreunde zum Kaffeeplausch treffen und von den vergangenen Zeiten schwärmen, als man noch auf Partys ging, um ein kleines Abenteuer zu erleben. Vielen Dank für die Einladung, schreibe ich Peter zurück und frage, ob ich etwas mitbringen dürfe. Auf keinen Fall, antwortet Peter, er habe einen Caterer beauftragt. Als Peter 30 geworden ist, hat er sich noch über meinen Salat gefreut. Doch je älter man wird, desto seltener ist der Nudelsalat gefragt. Je älter man wird, desto höher die Ansprüche ans Partyfutter, weil alles andere nicht mehr so wichtig ist. Je älter man wird, desto größer die Partymüdigkeit. Man hat so gut wie alles erlebt. Und die Feste werden immer ähnlicher. Peters Fest beginnt, wie Peters Feste immer beginnen. Mit einem Glas Sekt in der Hand. Winzersekt natürlich. Peter kennt sich aus. Wir Gäste stehen im Flur und in der Küche. Ich weiß nicht, warum wir nicht ins Wohnzimmer gehen, wo das Buffet aufgebaut ist und wo man sich aufs Sofa setzen könnte. Das ändert sich auch nicht, als Peter das Buffet eröffnet. Die Gäste laden sich wie Vitello Tonnato auf die Pappteller und gehen zurück ins Gedränge der Küche. Dort treffe ich meine Arbeitskollegin Ulla, mit der ich am Mittag schon zusammen in der Kantine saß und demnach alles Wichtige besprochen hatte. Kinder, Job, das Wetter. Und deine Frau, wo ist die heute Abend, fragt Ulla. Auf Dienstreise, antworte ich. Sie schaut mich an, als wolle sie sagen, na, dann ist ja alles geklärt. Ulla und ich sind uns einig, dass das Vitello vorzüglich ist und im Grunde hätten wir uns nun anderen Gesprächspartnern zuwenden können, wenn sie mich, um der Peinlichkeit des gemeinsamen Schweigens zu entkommen, nicht gefragt hätte, wie ich mir denn ein gelungenes Fest vorstelle. Peter sei schon ein sehr guter Gastgeber, sagte ich, aber sie lässt es damit nicht bewenden und erzählt von einem tollen Fest, auf dem sie bis in die Morgenstunden getanzt habe. Wie lange ist das denn her, frage ich und sie antwortet, 2 Wochen. Mein Patenonkel Heinrich ist 60 geworden. Jetzt bin ich neugierig, was das denn für ein Typ sei. Welche Leute der Onkel eingeladen habe, ob es bei ihm immer so lustig zugehe. Ich erfahre, dass Onkel Heinrich beim Woodstock-Festival dabei war, dass er auch heute noch wie ein Hippie rumläuft und wie ein Hippie feiert. One pill makes you larger and one pill makes you small. Von Onkel Heinrich kommen wir zu weiteren Feiern. Ulla erzählt mir, wie sie im Partykeller der Eltern ihre erste Fete veranstaltet und zum Entsetzen der Mutter die Gelegenheit genutzt hat, mit ihrer Klassenkameradin Tina zu knutschen. Ulla lächelt, während sie den Partykeller beschreibt, die Dollarnoten-Fototapete, die Sitzsäcke, die kleine Bar mit Tresen und Kühlschrank aus den 60er Jahren. Und in der Mitte des Raumes, schwärmt sie, stand ein Billardtisch, über dem eine glitzernde Diskokugel hing. Noch nie habe ich Ulla so glücklich gesehen wie an diesem Abend, als sie von dem Partykeller ihrer Jugend erzählt hat. Partys prägen das Leben mehr, als man glauben mag, sage ich und lächle. Ulla nickt, holt tief Luft. Wir haben uns doch auch neulich erst auf einer Party kennengelernt, entgegnet sie, obwohl wir seit Jahren für dieselbe Firma arbeiten. Jetzt sind wir hier bei Peter. Wir tanzen nicht, wir essen und trinken wenig. Aber wir stehen in einer überfüllten Küche und reden weiter, stundenlang, über unsere schönsten und schrecklichsten Partyerlebnisse. Irgendwann ist es 2:30. Ich überlege, noch etwas länger zu bleiben, aber das hieße, die Babysitterin zu verärgern, denn die will in dieser Nacht auch noch was erleben. Auf dem Heimweg denke ich sehnsüchtig an jene Zeiten zurück, als ich mich auf einer Party noch nicht über vergangene Partys unterhalten habe. Oder gehört das zu einem guten Fest, dass man beginnt, sich Geschichten von guten Festen zu erzählen? You gotta fight for your right
to party. Verboten ist lustiger.
Gegen 12 kam die Polizei zum ersten Mal. Die beiden Uniformierten waren sehr freundlich. Auch ich gab mir Mühe, entschuldigte mich für den Lärm, versprach, die Musik leiser zu stellen. Zimmerlautstärke, alles klar, sagte ich. Es war aber gar nicht so leicht, sich zur Stereoanlage durchzukämpfen, da die Leute dicht gedrängt im Flur standen. Endlich erreichte ich die Tanzfläche, als mich Tilda ansprach. Sie wollte mit mir tanzen und das wollte ich auch, aber ich musste dem Typen an der Stereoanlage klarmachen, dass er die Bässe ein wenig rausnehmen müsse. Ich kannte ihn nicht, was nicht so ungewöhnlich war, denn auch ich ging damals auf Partys, zu denen ich nicht eingeladen war. Dieser unbekannte Gast hatte sich, kurz nachdem er aufgetaucht war, als DJ betätigt. Und deshalb freute ich mich, dass er da war. Da er meine Zeichensprache nicht zu verstehen schien, ging ich zu ihm, erzählte von den Bullen. »Was wird hier überhaupt gefeiert?«, fragte er, und ich antwortete, »mein 25. Geburtstag.« Er nickte und stellte die Musik leiser. Tilda gefiel das gar nicht. Techno müsse man laut hören, erklärte sie und machte sich an dem Regler zu schaffen. Es war die Zeit, als Techno noch Avantgarde und die Love Parade ein lustiger Umzug in Berlin war.
Die Party geht weiter.
Plötzlich änderte der unbekannte DJ den Musikstil. Statt Gewummer wurde es nun weicher. Der Godfather of Soul war dran, James Brown, und bald schon hörten wir ihn singen, It's a Man's World. Das verstand Tilda als Aufforderung, erst ihre Arme um meinen Hals zu legen und schließlich ihren Körper fest an meinen zu drücken. Ich fühlte mich an meinen ersten Stehblues erinnert und freute mich, dass mir das auch mit 25 noch Spaß machte. Der unbekannte DJ verstärkte mein wohliges Gefühl, indem er die Musik leiser drehte, so leise, dass man ein unnachgiebiges Klingelgeräusch hörte. Die Polizei stand wieder vor der Tür. Freund Lars, mit dem ich die Party veranstaltete, übernahm dieses Mal die Aufgabe, mit den Herren in Grün zu sprechen, die, so viel bekam ich dann doch mit, nicht mehr ganz so freundlich waren. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Gegen 3 Uhr in der Nacht hauchte mir Tilda ein sanftes Danke für die Einladung ins Ohr und verabschiedete sich. Ich wollte sie überreden, noch eine Weile zu bleiben, aber sie lächelte nur und ging. Daraufhin trank ich einen Whisky nach dem anderen, und zwar in einem Tempo, dass ich schon bald nicht mehr wusste, wie ich hieß. Das wäre aber die Voraussetzung gewesen, um den finalen Auftritt der verärgerten Polizisten einigermaßen eklatfrei über die Bühne zu bringen. Nun wurden nämlich die Personalien aufgenommen. Wäre ich nicht betrunken gewesen, hätte mich das durchaus beunruhigt. Immerhin waren wir in die Wohnung, in der wir feierten, mehr oder weniger illegal eingedrungen. Bevor die alten Mieter ausgezogen waren, hatten wir ein paar Mal die Blumen in dem weitläufigen Penthouse gegossen und diese Nachbarschaftshilfe dazu genutzt, die Wohnungsschlüssel zu vervielfältigen. Den Polizisten fiel nichts weiter auf. Sie kündigten allerdings an, dass inzwischen 17 Anzeigen wegen Ruhestörung vorlägen und dass wir mit einer Strafe von rund 300 Mark rechnen müssten. Eine Party ohne Polizeibesuch ist keine gute Party, hörte ich noch jemand sagen und ging dann ins Bett. Man make them happy, 'cause man make them toys. Hätte ich keine guten Freunde gehabt, wäre unser illegales Feiern doch noch entdeckt worden. Denn Lars und ich wussten, dass die neuen Mieter das schicke Dachgeschoss 2 Tage nach der Party beziehen würden. Leider war die Wohnung nach dem Fest durch Rotwein und farbintensive Lebensmittel wie Ketchup und Balsamico-Essig so verwüstet, dass die Wände gestrichen und der Boden fachmännisch gereinigt werden mussten, was in meinem Zustand unmöglich war. Ich lag 2 Tage mit einem schlimmen Brummschädel im Bett, während Lars und ein paar treue Seelen die Wohnung renovierten. Auch auf der Geldbuße blieben wir nicht sitzen. Im Freundeskreis wurde, ohne dass ich etwas davon erfuhr, für die Gastgeber gesammelt. Und obwohl die Strafe höher ausfiel als befürchtet, konnten wir die geforderte Summe sofort überweisen. Es blieb sogar ein Restbetrag übrig, den wir für einen Pizzaabend ausgeben konnten. Eingeladen waren alle, die stundenlang geputzt und gemalert hatten, um die Spuren der Sause zu beseitigen.
Kein Fest ohne Foto.
Leider habe ich keine Fotos von dieser Party, weder von den tanzenden Gästen noch von der Wohnung am Morgen danach. Wer dabei war, amüsiert sich noch heute über die Geschichte. Weil auch ich sie schon oft erzählt habe, kommt sie mir inzwischen etwas unwirklich vor. War das wirklich passiert? Ach, wenn es nur ein Fotobeweis gäbe. Aber wer hätte damals fotografieren wollen? Und warum auch? Es wäre uns ziemlich peinlich, weil spießig vorgekommen, das Treiben im Bild festzuhalten. Gäbe es Fotos, würden sie mich eines Tages bestimmt erschrecken. Oder ich würde sentimental werden, in der Vergangenheit schwelgen und mich fragen, warum die Zeit dieser Feiern unwiederbringlich verloren ist. Sind verbotene Feste wirklich lustiger? Die Feiern meiner Eltern sind für die Nachwelt aufbereitet. Bei ihnen gilt auch heute noch, kein Fest ohne Foto. Aber meine Eltern haben auch nicht fremde Wohnungen okkupiert, um sich dort ins Whisky-Koma zu trinken. Die Aufnahmen meiner Eltern haben mir immerhin geholfen, um mich an die vielen Feste zu erinnern, an denen ich dabei war. Karnevalsfeiern und Kindergeburtstage, Schulfeste und Tanzbälle, Weihnachten im Schwarzwald, Ostern im Siebengebirge. Noch besser gefallen mir die älteren Aufnahmen aus Zeiten, als ich noch nicht auf der Welt war. Die Aufnahmen dokumentieren, dass es vor 30, 40 Jahren noch festere Festrituale gab, eine strengere Kleiderordnung sowieso. Die heute übliche Rumstehparty, die gar keine Party ist, sondern ein wenig amüsantes Stelldichein, hat es damals nur selten gegeben. Das hat Vorteile und auch Nachteile, wenn nämlich allzu starre Festrituale zur Qual werden.
Fremdschämen mit Familie.
Meine erste Feier war wohl meine Taufe. Ich stand im Mittelpunkt und habe trotzdem nichts mitbekommen. Jahre später habe ich die Fotos von diesem Fest gesehen. Aufnahmen aus den frühen 70er Jahren mit Gästen, die freundlich, glücklich und zugleich mit einem Ernst in die Kamera schauten, der mich heute befremdet. Aber vielleicht war die Taufgesellschaft auch nur etwas angespannt, weil ich, der Täufling, stundenlang gebrüllt habe. Und so ein Babygeschrei zerrt natürlich an den Nerven selbst gut gelaunter Festgäste. Immer wenn ich die Fotos meiner Taufe sehe, denke ich daran, dass es irgendwann noch eine Feier geben wird, von der ich wieder nichts mitbekommen werde, obwohl es wiederum um mich geht. Und zwar meine Beerdigung. Die Vorstellung, mich um dieses Ereignis nicht kümmern zu müssen, tröstet mich. Ich werde die Reden, die möglicherweise gehalten werden, auch wenn ich in meinem Testament ein absolutes Redeverbot auf meiner Trauerfeier verfügt habe, nicht hören. Und ich werde die Gespräche der Freunde und Verwandten nicht mitbekommen, die sich wundern, was für ein seltsames Testament ich denn gemacht habe. Familienfeiern machen mich nervös. Das liegt vor allem an meiner stark ausgeprägten Neigung zum Fremdschämen. Wenn sich zum Beispiel der Familienvorstand von der Festtafel erhebt, um sanft und auch energisch mit einem Löffelchen gegen das Weinglas zu schlagen, weil er um etwas Ruhe im Saal bittet, dann könnte ich mich sofort verkriechen. Wenn die Rede beginnt, wenn Schriftsteller zitiert, wenn Philosophen bemüht und Pointen gesetzt werden, die in aller Regel wahnwitzig, geistreich oder auf unterstem Stammtischniveau sind, schwitze ich und werde ganz unruhig. Am liebsten gehe ich in solchen Situationen auf die Toilette, was mir auch schon oft gelungen ist. Aber wenn man am Familientisch sitzt, geht das natürlich nicht. Zöge man doch alle Blicke auf sich, was ich vom Gefühl der Peinlichkeit gepeinigt nicht aushalten könnte. Also leide ich still vor mich hin, wünsche mir, dass der Redner bald zu reden aufhört, was allerdings selten geschieht. Ich wünsche mir, dass zur Abwechslung mal nicht in allen Tonlagen Happy Birthday gesungen wird, aber meistens werde ich enttäuscht. Vor allem Männer wollen besungen werden, wie einst der Präsident der Vereinigten Staaten. Schade nur, dass oft die passende Sängerin fehlt.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Warum laden wir ein?
Jede Feier, ob groß oder klein, erzählt Geschichten über den, der einlädt, und über die Gäste, die dabei sind. Die Geschichten bleiben aber meist im Freundes- und Bekanntenkreis. Insbesondere von den schlimmeren Festerfahrungen erzählen wir meist nur hinter vorgehaltener Hand. Wer über eine private Feier sich in aller Öffentlichkeit ausbreitet, läuft Gefahr, nie wieder eingeladen zu werden. Doch die Langeweile auf so vielen Partys zeigt, dass nicht genug darüber nachgedacht und geredet wird, warum wir überhaupt feiern und wie ein festlicher Anlass tatsächlich in ein Fest verwandelt werden kann, das Gäste und Gastgeber gleichermaßen amüsiert. Es gibt viele Ratgeber, die erklären, wie man eine gute Party ausrichtet. Bücher über Tischdekorationen und Tanzspielchen. Das Internet bietet für jeden Anlass und jeden Geschmack jede Menge Tipps. Doch ein witziges Partymotto und ausgefallene Sketche machen längst nicht alle Gäste froh. Was alle Ratgeber verschweigen, ist ein Partyproblem, für das es keine Patentlösung gibt. Denn auf jedem Fest wird das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatsphäre neu ausbalanciert. Gelingt das Spiel von Nähe und Distanz, gelingt die Party. Ein Fest droht immer dann langweilig zu werden, wenn alles distanziert bleibt, wenn nichts aus den Körpern und Köpfen herauskommt an Bewegung und bewegendem Gespräch. Andererseits kann ein Fest zum Albtraum werden, wenn ein, zwei Gäste jeden Respekt gegenüber den Anwesenden missen lassen und die Party sprengen. Das gilt für die großen öffentlichen Feiern, die man meistens Event nennt, auf denen sich kleine Privatfeste entwickeln können. Und das gilt für die privatesten Weihnachtsfeiern, die wiederum Teil einer feiernden Öffentlichkeit sind. Wissen Sie, was komisch ist? Wer sich über die Feste und Feiern der alten Römer oder über seltsame Feierriten der Maya informieren möchte, wird in Bibliotheken, Buchhandlungen und Online-Datenbanken viel Material finden. Doch wer wissen will, warum wir heutzutage so feiern, wie wir feiern, muss auf wissenschaftliche Analyse weitgehend verzichten. Soziologen, so scheint mir, beschäftigen sich mit dem Thema seit den 80er Jahren nicht mehr. Ist alles gesagt? Oder gibt es heute nicht mehr so viel Stoff, der untersucht werden kann? Wenn sich hierzulande ein paar tausend Menschen vor eine Leinwand stellen, um Fußball zu schauen, wird das Phänomen im Feuilleton schon als neue deutsche Festkultur diskutiert. Wahrscheinlich sind wir, die wir mit der kuscheligen Fetenkultur der 70er Jahre aufgewachsen sind, die Popkulturen der 80er durchlebt und auf den großen Rave-Festen der 90er unsere Hirne und Ohren beschädigt haben, wahrscheinlich sind wir nach all den vielen Partys tatsächlich etwas partymüde. Erstaunlicherweise ist die nächste Generation aber auch nicht viel kreativer. Der wohldosierte Fetenmix der heutigen Teenies und Twens erinnert jedenfalls stark an die ordentlichen Tanzteeveranstaltungen meiner Eltern. Keine Sorge, ich möchte kein Generationenlamento anstimmen. Und ich weiß, auch in dieser Hinsicht ist der Titel der Sendung eine Anmaßung. Wie wir feiern. Wer sind überhaupt wir? Jeder feiert anders. Kaum eine Partybiografie gleicht der anderen. Selbst wenn zwei Leute auf derselben Party sind, unterscheiden sich ihre Erlebnisse nicht selten fundamental. Das läuft dann zum Beispiel folgendermaßen. Sophie lernt einen netten Mann kennen. Bernd steht den ganzen Abend gelangweilt in der Ecke, was auch daran liegt, dass Bernd die Musik nicht mag. Sophie hingegen ist begeistert, endlich mal keinen Pop, sondern ordentlichen Gitarrenrock zu hören. Darauf könne man viel besser tanzen, sagt sie. Bernd und Sophie werden sich nicht einigen, ob sie eine gute oder schlechte, eine interessante oder langweilige Party besucht haben.
Die Nacht ist jung und ich will was erleben. Roll auf die Piste, denn ich muss mich bewegen.
Eines steht fest. Wer einlädt, riskiert grundsätzlich, dass Gäste enttäuscht werden, weil ihnen die Musik, das Essen, die verqualmte oder zu reine Luft oder sonst irgendetwas nicht gefällt. Aber wer einlädt, kann sich und den Gästen auch große Freuden bereiten. Mit fast jedem Fest sendet der Gastgeber eine Botschaft an die Außenwelt, an die Verwandtschaft, an Freunde und Bekannte, Arbeitskollegen, Mitarbeiter, Vorgesetzte. Die Botschaft kann lauten, hallo, ich bin der neue Chef oder seht her, ich bin wieder gesund. Vielleicht auch, mein Gott, schon wieder ein Jahr älter. An der Art und Weise, wie Leute Feiern ausrichten, lässt sich oft der soziale Status der Gastgeber ablesen, wobei es viele Ausnahmen von dieser Regel gibt. Es gibt sehr reiche Leute, die auch sehr geizig sind und auf ihren Festen ungenießbaren Billigwein ausschenken. Es gibt die großzügigen und zugleich dezenten Gastgeber, deren Großzügigkeit kaum auffällt. Es gibt aber auch Angeber, die mit einem Riesenaufwand die Gästeschar beschämen. Vieles ist Geschmackssache. Die einen engagieren eine Liveband und bitten zum Tanz. Die anderen beschallen die Partygesellschaft mit den Lieblingshits aus der Jugend. Die einen bieten belegte Brote, die anderen ordern ein kaltes Buffet vom Lieblingsmetzger. Doch man sollte die feinen Unterschiede nicht überbewerten, was die Gastgeber, die meinen, auf der Leiter ganz oben zu stehen, leider selten einsehen.
Abschied von der Arbeit.
Der kleine Geburtstagsumtrunk im Büro oder die Betriebsfeier bieten viele Gelegenheiten für die weit verbreitete Unfähigkeit zu feiern. Besonders eindrücklich erinnere ich mich an die Abschiedsfeier eines Abteilungsleiters, die ich vor fast 20 Jahren erlebt habe. Damals jobbte ich in einem Kaufhaus, in dem Günther seit vielen Jahren die Abteilung für Herrenmode leitete, wobei er sich mit Mode nicht besonders gut auskannte. Günther, das gab er freimütig zu, hätte auch in einer Wurstfabrik oder in einem Ministerium arbeiten können. Günther war vor allem eines, nämlich Abteilungsleiter. Warum er den Job bekommen hatte? Günther sang im Männerchor, in dem auch der Hauptabteilungsleiter sang. Er war, kaum in den Betrieb eingestellt, in den Kreisverband jener Partei eingetreten, in der sich auch der Kaufhausbesitzer betätigte. Und sonntags ging Günther regelmäßig in die Kirche. Insofern war der Aufstieg von Günther in diesem auch schon für damalige Verhältnisse eher kleinen Kaufhaus in einer kleinen Stadt vorprogrammiert. Günther war und ist ein Prototyp. Es gibt ihn in fast jedem Unternehmen. Jeder Angestellte kennt einen Günther. Und wer das Angestelltenleben etwas länger aushält, wird auch erleben, dass sich dieser Prototyp des Arbeitslebens auch sehr prototypisch von seinem Arbeitsleben verabschiedet. Günther hat stets sehr viel Wert gelegt auf die innerbetriebliche Hierarchie und die Einhaltung des Dienstweges. Wenn es etwas zu entscheiden gab, wurden die ihm unterstellten Mitarbeiter nie gefragt. Und so lud Günther die einfachen Kollegen zu seiner Abschiedsfeier erst gar nicht ein, denn die sollte im Kreise der Führungskräfte stattfinden. Als seine Sekretärin davon erfuhr, teilte sie ihrem Chef unmissverständlich mit, dass er zumindest einen Sektumtrunk in größerer Runde veranstalten müsse, zu der auch sie hingehen dürfe. Das habe sie nach all den Jahren verdient. Günther ließ sich überreden. Zum ersten Mal. An seinem letzten Arbeitstag gab es ein fürstliches Mittagessen unter den Führungskräften, das die Firma spendierte, und einen Sektempfang für alle Mitarbeiter der Abteilung. Günther hatte 20 Flaschen Sekt, Butterbrezeln und Canapés für rund 50 Leute organisiert. Doch es kamen nur 10 Kollegen ins Abteilungsleiterbüro. Und auch diese 10 Kollegen waren froh, dass Günther endlich in den Ruhestand ging. Warum sollte man einen Chef freundlich verabschieden, der jahrelang so unfreundlich war? Die Stimmung war gedrückt. Es wurde auf dieser Abschiedsfeier oft und lange geschwiegen. Abteilungsleiter Günther soll an seinem letzten Arbeitstag noch lange am Schreibtisch gesessen haben, ohne etwas zu tun. Ob er über sein Abteilungsleiterleben nachgedacht hat? Wahrscheinlich hat er auf die Sektflaschen gestarrt, die ungeöffnet im Regal standen, die vielen Häppchen mit Lachs und Käse, die übrig geblieben waren, und sich gefragt, warum habe ich bloß auf diese Abschiedsfeier nicht verzichtet? Vielleicht hat er sich aber auch an seine Jugend und bessere Partyzeiten erinnert.
Wir Gäste fordern bessere Feste.
Dem kann ich mich nur anschließen. Können Sie sich noch an ein Fest erinnern, das Ihnen wirklich Spaß gemacht hat? Wann haben Sie zum letzten Mal so richtig gefeiert, ohne an den nächsten Morgen zu denken?
Allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da das, was geschieht. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit.
Sie hörten In Küchen stehen und in Fluren drängen. Wie wir feiern von Carsten Otte.